Ey Max, du machst ja deinen neuen Podcast Dungeons and Dreamers, ne?
Mhm.
Und am Anfang dachte ich, das wäre einfach nur so ein Einschlaf-Podcast, aber du liebst ja Geschichten und liebst auch Fantasy-Geschichten.
Sehr sogar. Ich liebe Fantasy, ich liebe Fantasy-Geschichten und sich auch vor allem in die Welt hineinfühlen zu können.
Und das hast du ja verbunden mit Psychologie eigentlich. Also du hast die Psychologie eingewebt in diese Fantasy-Geschichten. Das heißt, man lernt einerseits was Psychologisches, so ganz niedrigschwellig, und man hört auf der anderen Seite eine gute Fantasy-Geschichte. Kann man da überhaupt noch einschlafen?
Genau, nämlich im besten Falle kriegt man gar nicht mit, was da erzählt wird, sondern es ist am Ende ein Einschlaf-Podcast. Aber wer Lust hat, eine spannende Geschichte zu hören, kann auch das machen. Und wer sich vielleicht diesen Themen etwas nähern möchte, wie Prokrastination oder soziale Ängste oder Bindungsangst, der ist herzlich eingeladen, in den Podcast Dungeons and Dreamers reinzuhören, der unter anderem auch mit einem sehr schönen Sounddesign untermalt ist. Also man hört im Wald die unterschiedlichen Geräusche, ihr hört selber, wie er läuft oder das Prasseln des Lagerfeuers.
Aber am besten, vielleicht kommt er einmal kurz mit auf eine kleine Reise in die Welt von Dungeons and Dreamers. Deine Fahrt auf dem Fluss geht weiter. Stunde um Stunde um Stunde. Bald ist die Sonne hinter den Bäumen verschwunden. Du wirfst den gelb leuchtenden Umhang deines Stammes über deine Schultern und kauerst dich darunter zusammen. Wie ein Zelt schließt du ihn schützend vor der Brust, doch die Dämmerstunde bringt Kälte mit sich und die Kälte kriecht in jeden Spalt, den der Stoff nicht bedeckt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört, mir vielleicht auch eine Bewertung hinterlasst. Den Podcast Dungeons and Dreamers, fantastische Geschichten zum Einschlafen, gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, folgt mir doch gerne auch auf Instagram, timo_neitzel. Alle Infos findet ihr aber sonst auch nochmal in den Shownotes.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja, 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 ja.
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hello.
Hast du gehört?
Was denn?
Hört sich ganz anders an.
Ja, ohne Masken, ne? Wir sind ab jetzt ohne Masken unterwegs.
Ja.
Nach 8 Jahren bei Beste Freundinnen und nach guten 5 Jahren hier, so lange gibt es diesen Podcast auch schon. Also Wer seit 5 Jahren dabei ist, ist seit Anfang an dabei. Und wer alle Folgen schon gehört hat, ist auch eigentlich seit Anfang an dabei. Beide Wege gehen und wir haben uns entschlossen, die Masken abzunehmen. Die große Frage ist für uns, warum haben wir das gemacht? Warum gab es diesen Kippmoment? Weil wir haben schon lange drüber nachgedacht, ob wir das machen sollen oder nicht. Und irgendwann, ich finde, manchmal ist das so im Leben, gibt es diesen Kippmoment, dass man es dann macht. Dieses letzte Gramm, was auf die Waage kommt, dass alles sich verändert.
Ja.
Was war es bei dir?
Also wir haben ja schon immer wieder das Thema gehabt. Ich weiß noch, das erste Mal, wo wir drüber nachgedacht haben, war das erste Festival, wo wir so kurz den Gedanken hatten, hey, wir sind da groß auf der Bühne vor 1000 Leuten, macht das nicht Sinn, wenn wir da eh den ganzen Tag rumrennen, was wir ja getan haben? Und dann noch am Rumwerkeln sind und organisieren, die Masken auch auf der Bühne abzunehmen. Also ganz offiziell dann auch im Podcast. Und haben uns dann aber entschieden, nee, das brauchst du eigentlich nicht. Also, und ich glaube, wir waren auch noch nicht so weit. Ich vor allem nicht, kann ich schon von mir behaupten. Aber mit der Zeit kam das halt immer wieder hoch. Also ich fand schon, dass immer wieder Momente gab, wo ich
jetzt wär's ohne schöner.
Genau, jetzt wär's ohne schöner. Was auch immer das bedeutet in deiner Welt. Und ich glaube, es gab irgendwann letztes Jahr so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, so richtig authentisch, und darum geht es ja auch hier im Podcast, fühlt sich das mit Maske nicht mehr an. Also so, ich meine, klar, von Anfang an kann man sich die Frage stellen, ist es mit Maske authentisch? Aber es gab mehrere Situationen, wo ich dachte so, es fühlt sich, albern ist das falsche Wort, aber eine Maske aufzuziehen fühlt sich viel mehr an wie unnatürlich sich darzustellen als ohne Maske, zumindestens. War das Gefühl. Ob es sich jetzt bestätigen wird, wenn wir die Masken abgezogen haben und wir dann nicht an den Punkt kommen und sagen, oh shit, vielleicht hätten wir die doch auflassen sollen, das gilt es jetzt herauszufinden.
Ja, das werden die nächsten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre zeigen. Für mich war es die ganze Zeit gut, dass wir sie aufhatten, weil du hast gerade von Authentizität gesprochen. Ich glaube, ich konnte in vielen Punkten nur so authentisch sein, weil ich immer mit dem Gedanken unterwegs war, sieht ja eh keiner.
Ja.
und Sehen ist manchmal noch viel schlimmer als Hören.
Ja.
Also wenn du ein Gesicht zu dem hast, das die ganzen Sachen erzählt und das die ganzen Geschichten rausgehauen hat. Für mich hat es sich so angefühlt, als ob ich in der Pubertät war und meine Eltern wollten, dass ich mit in die Sauna komme. Lass bitte mal die ganzen schmutzigen Erziehergedanken jetzt weg. Also,
warst du mit deinem Vater in der Pubertät in der Sauna?
Ja, mit meiner Mutter nicht. Ich habe meine Mutter nicht mehr nackt gesehen und darüber bin ich auch sehr froh, seitdem ich weiß nicht.
Wann hast du deine Mutter das letzte Mal nackt gesehen?
Vor 3-4 Tagen.
Hä?
Nein, Mann. Ich hatte mal vor etlichen Jahren, also ich war 7 oder 8, glaube ich.
Okay, ja, ich glaube, ich war auch, ich glaube,
9, 10
muss es gewesen sein, wo ich das
14, 21. Ich habe einen Kumpel, der hat wirklich mit 18, 19 noch im Bett bei seiner Mutter geschlafen.
Alle nackt?
Die waren angezogen, also er und seine Mutter zumindest.
Mhm, und er hat.
Papa war nackt.
Ich lege mich jetzt zwischen euch, es ist so schön. Das frage ich mich übrigens auch. Ich bin ja auch, also wir schlafen nicht nackt im Familienbett, aber meine Kinder, wir schlafen ja in diesem riesigen Familienbett. Und jedes Mal, wenn ich mich da reinlege, denke ich, wann wird der Zeitpunkt kommen, wo eins der Kinder. Wo eins der Kinder sagt, ich möchte nicht mehr hier schlafen. Also das, ich meine, vorher. Ich
nur glaube, noch ein halbes Jahr, dann darfst du in deinem eigenen Bett schlafen.
Ja, und vor allem, weil es sich so schön anfühlt, zusammen in einem Bett zu schlafen und auch morgens zusammen aufzuwachen. Manchmal denke ich, ist es auch so gut, das so künstlich in die Länge zu ziehen. Weil die hatten ja schon mal ihr eigenes Bett und haben dort geschlafen und das hat sich auch richtig angefühlt.
Die kommen immer wieder zurück, so wenn die dann später von den ersten Partys wiederkommen und so richtig
Nikotin
gefüllt.
Genau. Und die Frage ist für mich, gibt es irgendwann einen Punkt, wo wir als Eltern sagen, also ich glaube, es wird jetzt langsam Zeit. Du bist 32, jetzt 16 Jahre alt.
Wenn sie mit ihrem ersten Freund auch.
Ja, genau. Stimmt, wenn der dann so, wir mussten das Bett jetzt schon zweimal erweitern, weil du mit zwei.
Und dann ist sie noch polyamor und dann holt sie so 5, 6 Partner mit rein. Das ist so ein richtiges, schmutziges Lausebett. So eine Mäusehöhle.
Eigentlich nur noch, man macht die Tür auf und hat eigentlich nur eine krasse Landschaft aus Matratzen.
Aber ist alles auch in diesen Esoteriktüchern gehüllt. Und überall brennen Räucherstäbchen, um den beißenden Gestank wegzukriegen. Und es ist alles auch so mit Fellen ausgestattet. Plus irgendwie so Schafswolle, das aussieht wie so ein richtiges Tiernest. Mm. Und überall winden sich nackte
Körper. Auch an den Wänden, ne?
Teppich, ja, ja.
Oder so Schafswolle.
Moos, nee, das ist Moos.
Ah, das ist Moos.
Wegen der Akustik und wegen des Raumklimas.
Mm, schön.
So stelle ich mir die Höhle bei euch vor. Von außen so ein ganz standardmäßiger Neubau und von innen so eine ESO-Höhle. Mhm. Auch mit so Kristallen, die leuchten.
Na, nee.
Kennst du diese Kristalle, wo innen drin so eine Lampe ist, die so ein ganz warmes Licht verbreitet?
Ja.
Aber wo du natürlich keine Bücher mehr lesen kannst.
Nein.
Oder sowas, weil alles immer so ein diffusen Licht ist, dass du den Dreck in der Wohnung nicht siehst. Sowas.
Ja.
Ja, das könnte ich mir schon vorstellen bei euch. Aber genauso habe ich mich gefühlt. Wie ein Kind in der Pubertät, was mit seinen Eltern, da sind wir ja gerade abgebogen, in die Sauna gehen sollte und sich einfach viel zu unsicher gefühlt hat in dem, was da gerade entsteht, im Sinne von in dem, was da entstand an meinem Körper oder in dem, was entsteht als Podcast, was ich ausplaudere, was ich ja eigentlich nur dir ganz privat erzählt habe. Und ich glaube, ich hätte es nicht in der Form zugänglich und erfassbar machen können.
Ja,
weil
also
immer sich was in mir versperrt hätte.
Ja, klar.
Und weil immer irgendwie eine Tür zugegangen wäre und gesagt hätte, das willst du jetzt nicht ausplaudern, wenn du dafür so eine Klatsche von außen kriegst. Weil es gibt genug Leute, die haben uns ja auch so geschrieben, die dafür krasse Verachtung haben. Die
krasse Verachtung ist vielleicht ein bisschen viel.
Ja, also hast du vielleicht nicht abgekriegt, aber also ich habe die schon immer mal wieder abgekriegt.
Ja, zu Recht dann auch in dem Moment.
Kann sein, dass da was dran war und ich, ja, also klar. Und ich kann mir das auch immer angucken, aber ich brauchte eine Weile, um damit umzugehen und das auch zu trainieren. Also in dem Moment, wo du dich hinter einer Maske verstecken kannst, kannst du das auch trainieren, damit umzugehen, mit der Meinung von anderen. Und irgendwann ist es eine Meinung und eine Haltung und ich lese mir das durch und denke mir, okay, ist auch eine interessante Perspektive auf die Welt. An dieser Stelle eine kleine Werbung und dieses Mal geht es um die Familienregion Salzburger Saalachtal. Ich mache ja total gerne Urlaub in der Natur und ich liebe die Berge, ich liebe Wasser in den Bergen, es ist einfach so klar, so rein, die Natur ist so satt dort, so grün. Es kehrt eine innere Ruhe ein, die unvorstellbar ist. Also wirklich, gehst dorthin und es ist so, als ob alles, was so in dir drin ist, sich einfach ausbreiten kann und Platz hat und du dich geborgen, wohl und gut fühlst. Und deswegen liebe ich erstmal prinzipiell Urlaub in Österreich. Und wir können euch sehr das Salzburger Saalachtal empfehlen. Das ist eine Familienregion, die ist auf Kids spezialisiert. Es gibt wildes Wasser, also alles rund ums Wasser. Es gibt natürlich auch ganz tolle Wanderwege. Ihr könnt da sehr, sehr viel machen.
Und ich selber habe Sommerurlaub immer mit Urlaub am Meer verbunden und Winterurlaub immer mit Urlaub in den Bergen. Aber wir waren letztes Jahr einmal auch in Österreich in den Bergen im Urlaub. Und es ist einfach was ganz anderes. Und ich habe mich verliebt, im Sommerurlaub auch in die Berge zu fahren.
Ich gehe öfter in Österreich wandern im Sommer, aber es geht natürlich noch viel, viel mehr. Man erlebt die Natur da ganz anders. Es gibt Canyoning mit Kids, das heißt, gibt es verschiedene Rutschen im Wasser, man kann sich mit Seilen ablassen. Sehr, sehr cool, ist auf jeden Fall ein total geiles Abenteuer. Was ich auch in den Bergen liebe, man hat irgendwie immer eine Erfrischung. Es gibt Kinderrafting für Wellenbezwinger, also als Team heißt es, im Raftingboot durch die Wellen zu gleiten. Natürlich kann man auch wandern am Wasser. Es gibt das Naturbadegebiet vor der Casa. Also wenn man sich da schon allein Bilder anguckt, kriegt man sofort Lust darauf. Natürlich kann man Fahrradtouren machen mit E-Bikes und vieles, vieles mehr. Guckt euch bitte unbedingt die Region Salzburger Salachtal an, wenn ihr mit Kindern oder ohne Kinder Urlaub machen wollt. Das geht beides sehr, sehr gut.
Mehr Infos findet ihr natürlich in den Shownotes und auf lofa.com. Ja, da beschreibst du eigentlich was ganz Schönes oder was auch passiert ist, glaube ich, bei mir. Und wer weiß, ich meine, wir haben die Masken jetzt erst abgelegt und wir können jetzt groß reden, aber wie es dann wirklich sein wird, zeigt sich erst ein paar Wochen. Aber ich würde schon behaupten, dass wir ein dickeres Fell uns angeeignet haben über die Zeit. Also ich glaube, am Anfang haben sie uns...
So wie in deinem Schlafsaal zu Hause?
Am Anfang haben sie die Kritiken schon noch härter angefühlt und man hat auch vieles persönlich genommen. Also ich habe auch ganz oft gefragt bei dir, das weiß ich noch, hey, guck mal, wir haben ja die und die Nachricht bekommen, hätten wir vielleicht das nicht so sagen sollen oder hätten wir vielleicht da nochmal anders drauf eingehen sollen oder weiß ich nicht. Es gab schon so Momente, wo ich Zweifel hatte, ob die Sachen, die wir sagen, und ich glaube, das ist auch ganz natürlich, ob man die wirklich auch so stehen lassen kann. Und im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, so richtig tangieren tut mich das aber nicht, was die negativen Kritiken, weil wie du es gerade sagst, alle Meinungen haben eine Berechtigung, ob jemand sagt, hey, super, was ihr da macht oder hey, scheiße, was ihr da macht und hey, das, was ihr da gesagt habt, war voll daneben und teilweise haben wir selber auch gesagt, hey, was wir gerade gesagt haben, ist eigentlich voll daneben, aber wir haben es gesagt und es ist auch gut so, dass wir es formuliert haben und ich glaube, das macht es auch so ein bisschen aus, dass wir uns eben nicht davor versperrt haben, Dinge auch mal so anzusprechen, wie wir sie in dem Moment wahrnehmen, auch mal Emotionen rauszulassen und Gefühle zu benennen.
Und rechtfertige dich jetzt.
Nee, ich will mich gar nicht
doch.
Nein, ich will mich nicht rechtfertigen dafür, ganz im Gegenteil, ich finde halt, wenn du mich fragst, warum wir die Maske jetzt ablegen, wenn ich vorhin gesagt habe, das fühlt sich nicht mehr authentisch an, die Maske anzuhaben, waren es genau auch diese Situationen, wo ich gesagt habe, hey, wenn jemand Kritik äußert, dann tangiert mich das nicht mehr so wie noch vor 6, 7 Jahren, sondern ganz im Gegenteil, ich kann es sogar eher anders annehmen. Ich kann sogar sagen, ach krass, stimmt, den Aspekt habe ich so gar nicht so betrachtet, dass es auch diesen Effekt haben kann. Und das beste Beispiel, da sind wir jetzt bei Beste Freundinnen, war die Situation, die du beschrieben hast in dem Podcast, wo du bei einer Massage warst und dann auf einmal daraus eine Intimmassage wurde.
Das war bei Beste Freundinnen.
Genau, das war bei Beste Freundinnen.
Ich möchte das nochmal klarstellen. Ich war in einer ganz normalen Massagesituation.
Ja.
Ich wurde massiert und es war eine Ganzkörpermassage und ich war auch angezogen. Also ich hatte eine Unterhose an.
Mhm.
Und dann hat die Frau mein Bein hochmassiert. Ich habe mich schon gewundert, das geht alles ganz schön weit hoch. Und auf einmal hatte sie einfach so meinen Lachs in die Hand genommen und während sie den hält, hat sie gefragt, ob sie den mitmassieren soll.
Mhm.
Also es wurde keine Intimmassage, es war einfach eine sexuelle Übergriffigkeit.
Ja genau, es war ein sexueller Übergriff. Und ich weiß, dass in der Folge habe ich mich ja, also ich habe mich dann...
Du hast mich verspottet, du hast mich in meinem Schmerz nicht gesehen.
Ich habe mich lustig gemacht und ich hatte auch...
Machst du immer noch.
Und wir haben
eine... Hör auf.
Wir haben eine Mail dazu bekommen, die dann...
Zu Recht.
Ja genau, die mich richtig hart rangenommen hat, meinte so, das ist unmöglich, wie ich mich da verhalten habe und was ich da auch gemacht habe.
Die hat dich auch richtig hart rangenommen, wie ich richtig hart rangenommen wurde.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass ich natürlich auch von dir, das sieht man natürlich im Podcast nicht visuell erkannt habe. Du hast mir sozusagen Cues gegeben, es ist nee. Okay, was. Ja, komm, jetzt rede ich nicht hier raus. Lass mich hier nicht auflaufen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will.
Du hast einfach meinen Schmerz nicht gesehen.
Ja, halt kalt die Klappe. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das hat natürlich auch seine.
Das ist die zweite zornige Mail von der.
Das hat auch seine Berechtigung. Und das ist auch ein völlig legitimer Punkt, den sie da benannt hat, weil geht ja vielleicht auch nicht nur um dich, sondern vielleicht auch andere, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und sowas dann ins Lächerliche zu ziehen in einem Podcast öffentlich, kann man in Frage stellen. Würde ich es trotzdem wieder so machen? Auf jeden Fall.
Obwohl ich das Bewusstsein habe und schon einmal ermahnt wurde. Ja, ich glaube, es ist immer eine Situation, ne? Und
genau.
Humor ist auch so ein Ding, wo darf Humor irgendwie enden? Gibt es sowas, wo Humor draußen bleiben muss, bei einer Beerdigung oder so? Darf es da keinen Humor geben? Ich finde, das entscheiden die Leute selber.
Genau, die unter der Erde liegen.
Genau. Wenn es so einmal klopft und so von unten so bum, bum, bum. Oder man hört so ein Lachen, so, so ein dumpfes. Nein, diese Kritiken, die eingegangen sind, am Anfang hat es mich noch ein bisschen mehr zum Wanken gebracht. Es war so, als ob mein Fundament noch nicht ausgehärtet war.
Ja.
Und heute ist es tatsächlich so, und ich finde, das ist aufs Leben übertragbar, und das kenne ich in Situationen mit meiner Ex-Freundin, in anderen Situationen, wo ich kritisiert werde, ich kann es viel besser nehmen. Ich sehe es nämlich nicht mehr als Angriff auf mich, sondern eher als Meinung, die jemand hat, die aber nicht 100% immer was mit mir zu tun hat und vor allem nicht mit meinem Wert.
Mhm,
weil ganz oft, wenn jemand von Dingen angegriffen ist, fühlt er sich in seinem Wert als Mensch angegriffen.
Ja.
Oh, weil der das jetzt sagt, bin ich weniger wert. Aber wie kann es sein, dass ich weniger wert bin, nur weil irgendjemand was über mich sagt?
Ja.
Ich bleibe im Wert gleich. Und ich glaube, wenn man das für sich einmal ganz, ganz tief gefühlt hat und verstanden hat, und natürlich ist es auch Übung, für mich ist es Übung gewesen und in dem Sinne was Positives, dass ich über die letzten Jahre so viel abbekommen habe, wahrscheinlich auch zu Recht und vielleicht nach der Demaskierung jetzt, bekomme ich wieder neue Dinge ab. Ne?
Ja.
Kann ja auch nochmal sein. Also weil ich arbeite eben auch als Psychologe und dann können sich Leute auch denken so, ey, wenn er das und das macht, wie kann er als Psychologe arbeiten? Oder das ist so ein bisschen so wie ein Arzt, der nicht rauchen darf.
Ja.
Also das kann ja nicht sein, dass er ist Arzt und er zieht da auch nach Fluppe. Also er muss das doch eigentlich wissen, dass das schädlich für ihn ist.
Ja.
Und trotzdem bin ich ja nur Mensch. Nur weil ich Psychologe bin, heißt es nicht, dass ich alles besser weiß oder mit allem umzugehen weiß. Aber ich kann schon sagen, dass ich bestimmte Dinge in mir wahnsinnig gut reflektieren durfte. Heißt nicht, dass ich sie jetzt anders mache.
Ja. Aber du gibst dir richtig Mühe.
Ja. Ein weiterer Grund, warum wir die Masken abnehmen, und da haben wir lange gerätselt, wie wir das machen. Wir haben irgendwann gemerkt, hier kommen so viele Hörerinnen und Hörer-Mails rein. Über 20.000 Stück haben wir schon bekommen und es ist krass, wir haben jede einzelne gelesen und dadurch habe ich das Gefühl, konnten wir so wie so einen Schwamm aufsaugen, was sind eigentlich so die Kernthemen, mit denen Menschen strugglen im Leben?
Mhm.
Was ist so das Allerwichtigste, woran wir immer wieder scheitern, woran wir stolpern und was wir gerne überwinden wollen, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen? Und diese Sachen konnten wir extrahieren aus dieser wahnsinnig großen Stichprobe, das wirklich Essentielle im Leben rausfiltern. Und wir haben gemerkt, klar, wir können hier Antworten geben, aber um diese Themen wirklich zu beantworten, für uns, für andere Menschen, brauchen wir ein Medium, was noch ein bisschen tiefer geht. Und dann haben wir gesagt, okay, wie könnten wir die psychologisch bearbeiten? Wie könnten wir die aus einer Erfahrungsebene bearbeiten? Wir müssen dafür eine Plattform gründen. Und daraus geworden ist Bestes Selbst. Und Bestes Selbst hört sich jetzt so ein bisschen an nach, ihr seid Adler und fliegt hier raus und so. Aber am Ende ist es, die beste Version seiner selbst zu werden, damit man sich selber wohlfühlt. Und nicht so höher, schneller, weiter, sondern eher so, ah krass, das Thema habe ich so noch nicht gesehen. Und die kleinen Kniffe und Tricks helfen mir, das Thema zu bearbeiten.
Die Kraft in sich selbst finden.
Ja, es ist so. Es liegt so viel in einem selbst und das entdecken zu können. Und ich meine, wir machen ja die Videokurse selber und wir arbeiten nach den psychologischen Methoden, die wissenschaftlich fundiert sind, in diesen Kursen. Und natürlich halten wir die Kurse, aber natürlich wenden wir das ganze Wissen auch bei uns selber an.
Genau, ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Unterschied, der mich auch an der Sache, von der Sache so überzeugt, dass wir ja in dem Prozess selber auch merken, hey, das ist gut, was hier passiert. Und das, ich lerne hier selber auch mit. Also wir würden ja nichts anwenden oder selber vortragen, wovon wir selber nicht überzeugt sind, wenn wir nicht selber das Gefühl haben, das hat mir in der und der Situation auch geholfen oder ich merke selber gerade, dass sich bei mir was verändert. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass wir dann nicht wie, ich glaube, viele kennen das, wenn sie beim Therapeuten sind, dass es dann ja sehr in der Theorie verhaftet bleibt und der Therapeut selten was von sich preisgibt. Also auch nicht sagt, hey, guck mal, bei mir ist es so und so und deswegen kann ich die Situation auch nachvollziehen. Ich weiß, dass es in dem Rahmen auch oft nicht so sein soll, aber ich finde, es kann aber auch in dem Rahmen, den wir gestalten, sehr hilfreich sein, wenn es da jemanden gibt, der sagt, hey, guck mal, ich selber war in der Situation ein krasses Arschloch oder ich habe in der Situation einen Fehler gemacht oder ich merke jetzt gerade hier an dem Punkt, dass in meiner Beziehung das und das nicht richtig läuft. Ich glaube, das kann zu einem größeren Verständnis und dann nochmal zu einem besseren eigenen Annehmen führen.
Ich glaube, wenn du selber mit deinen eigenen Themen offen bist, dann schafft es eine viel, viel bessere Möglichkeit für Menschen, ihre eigene Verletzlichkeit zuzulassen, ihre eigenen Themen und ihre eigenen Sachen, woran sie strugglen, zu offenbaren. Weil keiner hat Bock, unperfekt zu sein. Keiner hat Bock, Fehler zu haben. Keiner hat Bock, Fehler zu machen. Keiner hat Bock, sich ungut zu fühlen. Aber das ist einfach Teil des Lebens. Und wenn jemand anderes an der Seite steht von einem und das auch tut, dann, glaube ich, fällt es viel leichter, da durchzugehen. Und Bestes selbst, für uns hat sich das unauthentisch angefühlt, da mit Maske zu sein. Also, das war so ein Ding, das geht auch nicht.
Also das war ja auch der erste Schritt, wo wir gesagt haben, hier kann keine Maske stattfinden. Und ich glaube, das war auch dann so der Punkt, wo wir gemerkt haben, hey, und wenn hier keine Maske stattfindet, inwieweit können dann in allen anderen Dingen, die wir machen, eine Maske stattfinden?
Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe?
Was denn?
Wie wird die nächste Situation, wenn mich jemand fragt, hä, bist du das nicht aus dem Podcast Beste Vaterfreuden? Mhm. Und ich habe ja immer so, welcher Podcast?
Hast du so reagiert?
Und ich meine, ich kann mich jetzt nicht mehr wegducken.
Nein.
Ist so, ja, das bin ich. Und dann wird so ein komisches Schweigen auftreten und ist immer so, ich finde das wirklich verwerflich, was du da erzählst. Und ich kann mich ab jetzt nicht mehr wegducken. Und besonders kritisch ist für mich die Frage nicht bei mir selbst, sondern bei meiner Tochter. Ne?
Ja.
Wie wird es ihr Leben tangieren, weil wir in der Öffentlichkeit auftreten und ja auch schon eine gewisse Bekanntheit haben?
Ja.
Und das ist das, was mir am meisten Sorge bereitet und was mich am meisten umtreibt. Mein Ziel ist es nicht, bekannter zu werden oder irgendwie das nächste dicke Ding zu fahren. Mein Ziel ist einfach, authentisch zu sein. Oh, ich hasse das Wort. Ich hasse das Wort richtig abgrundtief. Ich merke es gerade, wenn ich es ausspreche. Ja. Es gibt kein unauthentischeres Wort als das Wort authentisch. Kein Wort, was so viel durch irgendwelche Medienredaktionen geschleift wurde und dort immer wieder missbraucht wurde und dann zum nächsten weitergereicht wurde. Ich will einfach ich sein. Ich frage mich auch, wann der Tag kommt, dass meine Tochter zu mir kommt und sagt, hey, Papa, bist das alles du?
So einen Moment gab es bei mir schon. Meine Tochter ist ja mit 7 nochmal auf einem anderen Level, dass sie die Dinge anders greifen kann. Und sie hat mich letztens...
Ich hoffe.
ich hoffe auch. Das ist auch so. Und wir waren letztens mit dem Hund spazieren und sie hat mich gefragt, Papa, bist du eigentlich berühmt? Und ich habe dann...
Und du so, ja, also...
Also wenn du mich so fragst,
und mein ist dann Kind, Gang gleich so ein bisschen steifer.
Schau dir die ganzen anderen Väter hier an, um uns herum, die sind es nicht und das spürt man auch. Du fragst mich nicht, weil du es weißt, sondern weil du es spürst. Ist es nicht so, meine Tochter?
Platz da, ich fahre mein Kind zum Kindergarten.
Aus dem Weg.
Es ist immer so ein Hütchen, was für dich aufgestellt wird, was dann so weggemacht wird.
Und wir haben auch, wenn ich meine Tochter zur Schule bringe, da steht ganz oft das Ordnungsamt da, weil man an einer Stelle nicht parken darf, weil da absolutes Halteverbot ist. Und ich halte da in Zukunft auch nur an und mache nur so den Finger so und mache so links, rechts.
Nee, du musst nur kurz die Hand so ausdrücken.
Und alles, ja, okay, er kommt.
Und Gott, oh Gott. So wird es mit laufen. Einer schäbigen Karre, ja, mit dem Müllauto.
Was man nicht abschließen kann.
Max hat ein Auto, was man nicht mehr abschließen kann. Und wir waren letztens bei mir in Berlin-Kreuzberg und das waren einfach Wertsachen. Ich würde mal sagen, für 3.000, 4.000 Euro hinten im Kofferraum.
Ja.
So Laptops und technisches Gedöns. Max entfernt sich so ganz selbstverständlich beim Auto. Und ich so, du weißt schon, dass wir in Kreuzberg sind, ne? Also ich frage mich, wie du auf den Gedanken kommst, dass man hier ein Auto unabgeschlossen für eine halbe Stunde stehen lassen könnte.
Ich habe ja keine Wahl, man kann es nicht abschließen.
Ja, aber wie wäre es, wenn du die Sachen dann mitnimmst?
Ja.
Dafür, da war kein Platz in deinem
Gehirn. Ich vertraue in das Gute im Menschen.
Ja, vertraust du in das Gute in Heroin?
Ich glaube einfach nicht, dass dieses...
Ey, wenn jemand richtig krass drauf ist auf Heroin und dann auf Entzug, dann sagt er nicht so, diesem Familienvater kann ich nicht seinen Laptop stehlen.
Ich glaube einfach, dass das Auto von außen so wenig Eindruck macht, dass keiner auf die Idee kommt, dass da Wertsachen drin liegen könnten.
Es ist so krass mit Beschaffungskriminalität, ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber gut, zurück zu dem Spaziergespräch mit deiner Tochter.
Genau, und ich habe deine Taktik angewendet, ich habe die Frage zurückgespielt.
siehst du dich dann auch immer so als Bild, wenn du so eine Frage schäbig zurückspielst, als ob du so einen Ball, der so angekullert kommt, mit dem Haken so wieder zurückkullert.
Ich meinte, was ist denn überhaupt Berühmtheit? Und habe sie erstmal so auf den Weg gebracht.
Und dann meinte sie sowas wie Barack Obama?
Nein,
und du so, nein, Papa ist überhaupt nicht berühmt.
Und ich habe das alles ziemlich, also was ich machen wollte, ist gar nicht so sehr dieses berühmt, nicht berühmt in den Fokus stellen, sondern so ein bisschen mehr mit ihr darüber Gedanken machen, ob es wichtig ist, berühmt zu sein und was es überhaupt bedeutet. Und also vor allem.
Was für ein ekliger Politiker wartet du? Ja, also das nie mal eine Frage beantworten, einfach ganz knallhart. Nee, bin ich nicht.
Also ich habe schon.
Also weil die Antwort wäre ja nein.
Also ich habe schon mit ihr darüber gesprochen, wie sie darauf kommt. Und natürlich, ich habe ja auch Fotos gezeigt und sie hat Videos gesehen, wie wir auf der Bühne waren. Und das hat, sie versteht es natürlich, was da passiert, so nach und nach. Und sie hat auch letztens gesagt zu meiner Frau, das ist so geil, meinte so, ja Mama, du kannst schon sehr glücklich sein, dass du Papa an deiner Seite hast. Und meine Frau so, bitte was? Wie kommst du denn darauf? Naja, sie hat es halt auch genau damit begründet, so ein bisschen. Nicht mit berühmt oder was. Ich saß so unten, hab's nur gehört und so, genau so ist es. Das war auf jeden Fall ein sehr erhabener Moment, den ich da hatte.
Was hat sie gesagt? Wie hat sie es denn begründet?
Ach, sie hat es mit allen möglichen begründet. Also mit der Firma und wie das alles läuft und dass Papa ja viel arbeitet. Und ich so,
was hat sie denn für Werte verinnerlicht schon?
Ja, weiß ich nicht, wie sie darauf kommt. Also
Papa arbeitet viel, darum kann Mama sehr glücklich sein, ihn zu haben.
Keine Ahnung.
Oh.
Du, manchmal
komische Rollenbilder da bei euch in Brandenburg.
Sind's ja nicht, das ist ja Quatsch. Vor allem meine Frau arbeitet nicht mehr, aber die macht schon mehr. Also sie arbeitet schon, ja doch.
Nicht ganz so effizient.
Nein, das will ich so nicht sagen. Das ist Quatsch.
Also sie arbeitet
auf jeden Fall effizienter als ich. Deswegen, also diese Frage nach Berühmtheit habe ich. Also das, was mir da auch aufgefallen ist, ich meine, sie ist 7 Jahre alt und trotzdem.
Weiß ich schon Bescheid.
Konnte ich diesen ganzen Kosmos aus Berühmtheit, was es bedeutet, gar nicht so richtig greifen, weil oder ihr nahbar bringen, weil sie weiß ja noch nicht, was TikTok ist, sie weiß nicht, was Instagram ist. Fernsehen gucken wir nicht, wir gucken, wenn dann Videos, die wir irgendwie bei ja, den üblichen Plattformen gucken kann, aber sie hat ja noch nie zum Beispiel irgendeine Talkshow oder sowas gesehen und meine Kinder haben ja mit Fernsehen in der Form so keine Berührungspunkte gehabt.
Das heißt, ja, aber was sollen sie doch sehen, du warst noch nie in irgendeiner
nein,
Talkshow.
Nein, ich nicht, aber dadurch würde sie ja besser verstehen, guck mal, da gibt's Leute, die im Fernsehen vor einem riesen Publikum sitzen mit einem Mikrofon, das würde sich, glaube ich, dieser ganze Kosmos Medien und nochmal besser erklären.
Hey, Kinder checken noch nicht mal, ob Fernsehen in dem Moment passiert. Also für meine Tochter.
Ja, für deine Tochter, aber für meine Große ist es schon.
Die weiß schon, dass es aufgezeichnet ist. Ja, weil meine Tochter ist so, warum ist es bei denen hell und bei uns gerade dunkel? Und warum erleben die so viel in kurzer Zeit?
Wir so wenig. Warum ist unser Leben so langweilig? Das liegt alles daran, dass ein paar Leute herausgefunden haben, dass regelmäßige Dopaminschübe gut sind, um die Kinder bei Stange zu halten.
Ja, so eine Frage muss ich da beantworten. Ich sage, ja, das ist ein Beitrag. Das heißt, die nehmen da was auf mit einer Kamera und das wird später gespeichert. Ey, das sind ja so viele Begriffe, wo du denkst so, mit Feuerkugeln jonglierst du da, wie willst du, also es ist gar nicht so leicht, diesen ganzen technischen Kram zu erklären.
Genau, also was ich auch mache beim Erklären, das kommt ja wieder ganz woanders hin, dass ich versuche dann mich auf eine Sache zu fokussieren und wie du es gerade sagst, weil in dem Moment, wo du anfängst zu reden, kommen so viele neue Begriffe auf einmal rein, dass du eigentlich nicht mehr aus dem Erklären rauskommst.
Das ist so wie, als ob du in so einen Mäusetunnel reingehst und dann auf einmal links und auch mal links, hier rechts, hier links, oh hier ist ja ein Nest, hier, oh ich wollte mal kurz mich hinsetzen. Und dann bist du auf einmal weg und dann steht das Kind am Eingang des Mäusetunnels und sagt, wo ist Papa?
Genau, und das ist ganz gut, dass du das Beispiel gerade bringst, weil genau so ist es ja auch bei der Frage, bist du berühmt? Also ich habe mit ihr dann eher versucht zu erklären, was heißt denn das überhaupt, berühmt zu sein? Und dann habe ich versucht zu erklären, ob es wichtig ist, berühmt zu sein.
Du erziehst da eine große moralische Denkerin mit wirklich tollen Werten.
Genau, und ich habe natürlich gesagt, berühmt sein, und das hat mir Jakob beigebracht, ist sehr, sehr wichtig.
Ja, und Papa ist es leider nicht und Jakob auch nicht. Genau, der größte Punkt, der mir Sorgen macht, ist neben, dass meine Tochter davon irgendwie Nachteile erfährt, dass sie irgendwann das mal hört und sagt so, ah, okay, so war die Beziehung mit dir und Mama. Es ist nicht das, was ich jetzt erlebe, sondern dass sie einen Teil davon mitbekommt, den sie eben nicht erlebt hat.
Ja.
Und das ist ja auch ein sehr schmerzhafter Teil. Und wo ich in ganz vielen Aspekten einfach nicht respektvoll über ihre Mutter rede. Und das ist so der Punkt, der mir am allermeisten Sorgen macht. So hast du über Mama gedacht. Denkst du so noch immer über Mama? Warum habt ihr euch so viel gestritten? Also ich meine, das hat sie eigentlich nie wirklich explizit mitbekommen. Und wir haben auch nie vor ihr ein schlechtes Wort übereinander verloren. Also ich nicht, jedenfalls über sie. Weil
aber sie über dich?
Weiß ich nicht.
Ach so, du meinst,
ich kann es ja nicht sagen.
Als sie alleine ohne dich war.
Ja, genau. Also nie, wenn ich dabei war. Und ich gehe mal davon aus, dass sie das auch nicht macht, wenn ich nicht dabei bin. Also ich rede eher sehr wertschätzend über ihre Mutter, wenn sie da ist. Oder auch, wenn sie nicht da ist. Und das kann ja was machen. Also es kann ja tatsächlich was machen. Auch die Art und Weise, wie sie entstanden ist, ne? Ein Unfall.
Ja.
Aber wir haben uns.
Habt ihr das noch nicht kommuniziert?
Nein. Also wie erklärst du das dem Kind? Ey, ja. Du bist eigentlich ein Unfall.
Ja,
wie fühlt sich das denn an?
Da kommt man wieder an den Punkt, was ich vorhin beschrieben habe. Du kommst eigentlich vom Nächsten ins Nächste, weil du alles erklären musst. Auf einmal bist du dann in der sexuellen Aufklärung.
Ganz ja, schnell. Die haben wir schon. Aber
ja, wie habt ihr den gemacht?
Ganz normal mit einem Buch halt. Und da der Pipi kommt in die Muschi und dann freut er sich.
Hast du Pipi und Muschi gesagt?
Ja. Darf man nicht?
Also ich glaube, da gibt's, die sind schon die Ersten am Tippen. Ich höre schon die wilden Tippgeräusche.
Ich weiß nicht mehr genau, was wir gesagt haben. Ich glaube, Penis. Ich revidiere, wir haben Penis gesagt. Alles ist
gerade noch gedodged im Bullet.
braucht die E-Mail nicht mehr abschicken.
Also und da ist genau der Punkt. Also wenn, das frage ich mich natürlich auch, was macht das mit unseren Kindern, wenn die das irgendwann mal hören und auch sich Dinge anhören müssen, zum Beispiel Sexgeschichten, die wir erzählt haben. Und
du meinst du?
Ich hatte ja letztens eine Situation, wo wir auch diese sexuelle Aufklärung hatten. Unser Hund war, ich habe das da glaube ich auch schon erzählt, war läufig und dann hat meine Tochter gefragt, was heißt denn das? Wieso blutet die denn hinten raus? Und auf einmal war ich in der sexuellen Aufklärung gefangen. Da musste ich komplett das ganze Programm erzählen. Ich habe dann gemerkt, okay, ich kann jetzt hier nicht irgendwie versuchen, mich so halb rausreden. Meine Frau hat sich schon in der Kissen vergraben, weil sie es nicht machen wollte. Und ich habe mir dann, wie du, auch ein Buch geschnappt, weil wir hatten, Laura lernt sich kennen.
Ich habe so. Porno geschrieben.
Ich habe dann erstmal ein Porno angemacht. Was machst du da, Papa? Moment.
Es gibt zum besten Part.
Ich habe hier noch einen ganz speziellen Streamingdienst, den kennt ihr noch nicht. Und als ich das dann so erklärt habe, war es mir erst kurz unangenehm, aber umso klarer ich die Sachen benannt habe, umso problemloser wurde es. Also ich habe dann auch genau von Penis und Vagina und Vulva und das dann, Papa steckt das da rein und das macht ihm auch Spaß und Mama macht das auch Spaß. Und
meine manchmal zumindest.
Manchmal zumindest. Und dann meine Kinder, also und ich dachte vorher, oh Gott, was passiert hier, was wird hier gleich passieren? Und die haben sich das ganz in Ruhe angehört, ganz in Ruhe Fragen gestellt. Es war überhaupt nicht befremdlich für die, es war was ganz Normales. Und ich erhoffe mir, so ein bisschen ist es dann auch, dass es, wenn sie das hören sollten, dass es ähnlich ist. Dass wir uns vorher das eigentlich viel, viel größer vorstellen. Oh Gott, was wird passieren, wenn die das hören? Zum Beispiel bei dir, wie schlecht, wie du vielleicht auch hier im Podcast nicht so positiv über deine Ex-Freundin redest.
Wie schlecht, du wolltest es gerade sagen, kannst du ruhig sagen. Es, ich meine, ey.
Ja,
es gab
ja,
Folgen, du, wo ich kein gutes Haar an ihr gelassen
genau.
habe.
Genau. Und was ich mir eigentlich erhoffe, ist, dadurch, dass dadurch vielleicht auch ein Diskurs entsteht, der dazu führt, dass sie merken, okay, man sollte auch Dinge ansprechen. Oder es ist auch okay, mal Sachen vielleicht auch im negativen Licht zu sehen und dann wieder reflektiert drauf zu gucken. Und ich glaube nicht, dass wir in den Folgen, auch wo du schlecht über deine Ex-Freundin geredet hast, das auch so stehen gelassen hast. Es gab natürlich auch mal Phasen, wo du dich krass ausgekotzt hast, aber am Ende wurde es immer nochmal reflektiert und sich genau angeschaut, was es eigentlich auch mit dir macht, was es vielleicht auch mit deiner Tochter macht, was es mit deiner Ex-Freundin macht und was du eigentlich willst. Und heute bist du ja ganz woanders. Und ich erhoffe
mir. Im Moment bin ich ganz woanders.
Ja.
Es ist immer nur eine Momentaufnahme.
Genau. Und ich glaube und ich erhoffe mir, dass, wenn unsere Kinder das hören sollten, dass sie diesen Prozess auch verstehen, auf ihre Art natürlich.
Einmal kurz zur Aufklärung. Ich glaube, ganz oft klären Eltern nicht wirklich auf, weil sie ihrer eigenen Scham nicht begegnen.
Na klar, das war das total unangenehm im ersten Moment.
Ja. Und da, ganz viele Sachen passieren, weil du deiner eigenen Scham nicht begegnen willst. Und das andere, vielleicht hört das meine Tochter irgendwann und merkt, okay, es gab diese Zeit, es gab diese Phase und vielleicht kommt die Phase auch irgendwann nochmal wieder. Und Papa und Mama haben es geschafft, trotz dieser schwierigen Zeiten das auszustehen und man darf sich streiten und man darf auch mal so sein zueinander. Und trotzdem kann man den Weg weiter zusammengehen.
Hm.
Vielleicht schafft das auch eine Perspektive auf eine Streitkultur, die ziemlich ausgedehnt ist und auch mal sein darf. Vielleicht schafft das auch eine Perspektive auf Krisen meistern. Also wer weiß, ne? Weil ich kann ja nicht sagen, was es mit ihr macht. Und ich finde, das könnte eine spannende Sache sein. Und dann sage ich mir immer wieder, wir sind ja nicht die Einzigen, die ihren Kindern was erklären müssen. So, hey, ich mach da was. Was ist, wenn du Pornodarstellerin oder Pornodarsteller bist und irgendwann deinen Kindern erklären musst? Das, was ich dir gerade hier bei der Aufklärung erzählt habe.
Das mache ich nicht nur mit deiner Mutter, sondern noch mache ich eigentlich auch täglich, wenn ich 8 Stunden weg bin und wieder nach Hause komme.
Mit anderen,
da habe ich richtig hart gevögelt, den ganzen Tag.
Du kannst mal mit ein Praktikum am Set machen.
Nein, das, bitte.
Ab wie vielen Jahren darf man an einem, der Pornopraktikant? stell dir mal vor.
Bring your kids to work day.
Stell dir mal vor, du sagst zu jeder, in der Schulzeit, jeder darf ein Praktikum machen, du bist einfach in einem harten Pornoset und bist Pornopraktikant. Ja, bist du.
Und kriegst dann am Ende auch.
Schreibst dann deinen Bericht und darfst auch in Szenen so mitwirken.
Das sich nicht mal ausprobieren. Und dann gibt es auch den ersten Film, Der Praktikant.
Der Pornopraktikant, ich finde das auch ein Titel.
Ja, super.
Ist schon Clickbaity, ne? Mhm. Du würdest zumindest mal raufgucken, oder?
Ich würde zumindest mal wissen wollen, was sich dahinter verbirgt.
Ja. Und das könnte auch so richtig ausarten. Also erst ist das nur so am Set und ey, das wird safe jetzt irgendwo umgesetzt.
Sicherheit gibt's das schon.
Auf jeden Fall bist du erst so am Set und dir werden so Kameras erklärt und Winkel und warum bestimmte Szenen so oft neu gedreht werden müssen. Und dann ist so ein Behind-the-Scenes, Backstage-Gespräch wird so strombergmäßig aufgezeichnet, dass die Kamera immer so an der Tür vorbeilugt und dann sieht man so, wie zwei, drei Darstellerinnen mit dem Praktikanten in der Küche
sind. Man sieht den Regisseur, wie er mit dem Praktikanten spricht und ihm sagt, Long John kriegt heute keinen hoch, wir brauchen Ersatz.
Nee, es ist nicht so offensichtlich, es entwickelt sich mehr an dem Set.
Okay. Ich dachte, es wäre so richtig, und heute ist dein Tag, mein Freund.
Dann schiebt er ihm so 6 Wunderpillen rüber.
Der kriegt so 50 Euro.
Und 6 blaue Pillen. Mach dir keine Sorge. Hier ist niemand mehr mit Natur unterwegs. Nein, es läuft so. Er ist in der Küche und will sich gerade so eine Butterbrotstulle schmieren und den anderen Darstellerinnen so ein Schnittchenbrot machen, weil die haben gerade eine Szene fertig gedreht. Und dann kommen sie zurück in die Küche und dann entsteht so ein lockeres Gespräch und dann legt die erste ihre Hand bei ihm auf den Rücken und sagt so, ey, voll lieb von dir, dass du es machst. Fühlt sich ganz anders an, wenn jemand da ist, der ein bisschen für einen sorgt. Und es wird so ein bisschen handgreiflich. So. Mhm. Und erst fühlt er sich so ganz leicht unwohl, aber dann merkt er, oh, die Hand an meinem Rücken fühlt sich doch ganz gut an. Und dann von da aus entwickelt sich's.
Ja, wichtig ist hier, dass der Praktikant schon in der schulischen Ausbildung ist und 18 ist.
Ja, also du dürftest das Material, glaube ich, nicht verwenden, wenn er 16 ist. Er muss schon 18 sein,
ja. Genau.
Ich wüsste nicht, ob du es mit 16 schon drehen darfst und erst ab 18 ausstrahlen.
Ich will in dieses Fahrwasser nicht hinein. Da lasse ich dich jetzt alleine.
Das muss ich als Pornoproduzent selber entscheiden. Ja. Ob in diesen risikoreichen Weg. Aber in 2 Jahren ist das Material ja auch schon wieder veraltet. Nee, es muss jemand sein, der einfach so in die Rolle passt und schon über 18 ist. Das ist klar. Alles legal, alles gut. Obwohl ich wahrscheinlich niemals Pornos drehen würde.
Nein.
Also sehr sicher, nie. Ever in meinem Leben.
Sag niemals nie, würde ich jetzt bei der Sache nicht
schon mal sagen.
Nein.
Wenn du mal auf dich guckst, wie würdest du sagen, unterscheidet sich Papa Max, also das, was du hier im Podcast bist, was von dem, was du wirklich bist?
Nicht so sehr. Also ich meine, die Geschichten, die wir erzählen, die passiert schon genauso.
Ich meine, das sind auch so krass alltägliche Geschichten.
Ja, eben.
Sind jetzt also, auch nicht so, dass man denkt so, okay, krass.
Also ich habe mir heute Morgen so ein bisschen darüber Gedanken gemacht, auf dem Weg hierher, dass ich eigentlich gar nicht so ein richtiges Bestreben danach habe, in der Öffentlichkeit zu stehen. Das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich, weil wir jetzt die Masken abziehen und das natürlich dadurch noch viel, viel präsenter wird. Für mich war immer wichtig, dass das, was ich mache, dass ich auch da 100% hinterstehen kann. Mhm. Und natürlich konnte ich immer, habe ich da zu 100% hintergestanden, aber die Masken haben sehr geholfen, das auch einfach nach draußen zu tragen und zu erzählen. Und es hat die Zeit gebraucht, bis hierhin jetzt die Maske abzulegen. Und ich glaube, wenn du mich fragst, wie unterscheidet sich der Papa hier von dem Papa, nicht so wirklich. Also, wie du schon gesagt hast, die Geschichten sind jetzt auch nicht so aufregend, dass sie krass aus der Luft gegriffen sein können. Weil da muss man schon, sorry, aber, also mein Leben ist nicht langweilig, aber die Geschichten sind jetzt nicht irgendwie.
Wer sagt das eigentlich?
Keiner sagt es. Aber du hast es ihm so ein bisschen unterstellt, dass die.
Nein, dass sein Leben nicht langweilig ist.
Achso, ich selber.
Okay, für dich ist es.
Für mich ist es nicht langweilig. Ich muss es ja nur selber bestimmen.
Ja, und vor allem musst du es auch nur selber leben.
Exakt.
Es spielt ja überhaupt gar keine Rolle, ob das jemand von außen langweilig findet.
Und das wird mit Sicherheit so sein, dass viele mein Leben von außen langweilig finden. Du inklusive.
Das hast du jetzt behauptet.
Ah, ich weiß es.
Nein. Also, ich habe mich öfter gefragt, würde ich dein Leben leben wollen? Oder würde ich überhaupt das Leben einer anderen Person leben wollen? Ziemlich sicher nicht. Also von keiner anderen Person. Ich bin mit meinem Leben happy und ich finde dein Leben nicht langweilig, aber ich würde es eben nicht leben wollen.
Ja.
Also, ne, weil ich mir natürlich nicht vorstellen könnte, mit deiner Frau und deinen Kindern einfach da zu leben, weil es sind halt nicht meine Kinder.
Ja, na gut, das ist ja ein sehr, da versetze dich ja schon sehr in die genaue.
Obwohl ich mir schon vorstellen könnte, deine Schwiegermutter zu haben. Weil das finde ich schon extrem praktisch.
Hast du indirekt.
Ja, aber die könnte ich mir schon mal.
Um es mit den Worten zu sagen, wir haben letztens den Geburtstag von ihrem Mann gefeiert und da ging es auch um die Firma Und die macht ja da die Buchhaltung. Und dann ging es auch um dich kurz. Und dann wurde nur gesagt, naja, der kommt ja, hat ja eh keinen Zugriff auf seine Konten und nichts. Das mache ja alles ich. Das heißt, indirekt hast du ja die Verantwortung auch schon an sie abgegeben.
Stimmt, ey, ich habe schon... Ja, die Schwiegermutter von Max macht bei uns die Buchhaltung und eigentlich auch mit die Organisation der Firma, die wir haben. Und,
und verwaltet auch deine ganzen Konten oder deine Konten, die du hast, sodass du regelmäßig, und das kriege ich ja so ein bisschen am Rande mit, ich habe hier gerade wieder keinen Zugriff auf mein Konto, könntest du vielleicht diese Überweisung tätigen?
Das ist vorbei, ich habe wieder Zugriff, aber ich lasse sie trotzdem noch alles überweisen, weil es viel praktischer ist. Ich brauche hier nur irgendwie einen Screenshot schicken und sagen, ey, bitte überweis mir das mal, und dann macht sie das. Also deswegen. Und ich tue auch ein bisschen hilfloser, als ich wirklich in Wirklichkeit
bin. Ich weiß gar nicht, ob du das hier so sagen solltest.
Ich weiß, sie hört das. Aber gut, ich muss die Wahrheit sagen. Ich könnte sie nämlich niemals anlügen. Ja, das Leben ist schon viel komfortabler geworden. Ja. Ich decke das manchmal in dem Tarnmantel, dass so viel, also es ist sehr viel zu tun und ich könnte dann nicht andere Sachen erledigen. Aber manchmal frage ich mich schon, könnte ich wieder mehr meine Finanzen im Griff haben? Oder reicht es, wenn sie das im Griff hat? Ich stelle mir jetzt so vor, wie sie ins Krankenhaus kommt und alles einfach so aus den Händen gleitet, so wie so ein flüssiger Sirup, der in so einer Schale gehalten wird und die zerbricht.
Ja.
Weil ich weiß, dass sie alles im Blick hat und mich vorwarnt, wenn irgendwas Schreckliches passiert.
Hoffst du?
Ja, macht sie, 100%. Ja, ja. 100%. Max, vielleicht eine Frage noch, die ist auch immer wieder Thema in den Medien, auch Thema bei Influencer-Moms, und eigentlich sind wir Influencer-Podcast-Papas. Jetzt, wo unsere Gesichter zu sehen sind, ne, und man mit zwei Klicks auf unsere Klarnamen kommt, ist es ja nochmal anders, dass wir über unsere Kinder in der Öffentlichkeit reden.
Mhm.
Wie siehst du das für dich?
Also, ich glaube schon, dass wir in dem, was wir erzählen, einerseits sehr ehrlich und sehr offen mit den Situationen umgehen, aber ich glaube schon auch, dass wir einen Schutzraum aufmachen, ein bisschen in dem, wie wir es erzählen. Also es ist ja nicht so, dass wir schlecht über unsere Kinder reden, dass wir das Leben, was wir führen, auch verurteilen oder darüber abkotzen, sondern es ist ja eigentlich immer ein sehr reflektierter Umgang, wo ich auch mehr hoffe, dass vielleicht, wenn man beschreibt, wie Krisensituationen laufen oder auch wenn man Konflikte mit seinen Kindern hat oder auch Situationen, wo man genervt ist von seinen Kindern, was ja alltäglich ist bei jedem, dass andere auch das Gefühl haben, okay, mir geht's ähnlich und ich habe einen ähnlichen Struggle. Und ich glaube auch, wenn meine Kinder das hören und mitbekommen würden, also meine Tochter vor allem, wie wir zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel erzähle, wie wir Weihnachten gestalten und oder auch wenn ich mit ihr einen Konflikt hatte, dass sie da nicht sitzen würde und sagen würde, hey, Papa, ich finde das total Mist, wie schlecht du da über mich geredet hast. Weil was mir immer wichtig ist, dass ich nicht schlecht über meine Kinder rede oder dass wir Situationen beschreiben, wo sie einen bildlich gesprochen nackt in der Badewanne fotografiere und das dann posten würde. Weil das machen wir ja nicht im Podcast. Also ich glaube nicht, dass wir Situationen haben, wo man das analog...
Emotional nackt.
Genau, vergleichen könnte. Dass wir ein Foto machen, guck mal hier, wie sie gerade aussieht. Sie hat sich gerade das ganze Gesicht mit Essen vollgeschmiert. Poste ich mal bei Instagram. Und das machen wir auf Podcast-Ebene, würde ich sagen, auch nicht. Wir fangen jetzt nicht an, Situationen zu beschreiben, wo wir unsere Kinder bloßstellen, sondern eigentlich...
Nicht so oft jedenfalls.
Nee, ich würde nicht sagen, dass es
Situationen... Nein, also ich finde, das ist auf jeden Fall ein kritisches Thema. Das sollte man wirklich mit Vorsicht behandeln. Für mich ist es ein bisschen so, als ob wir die Leute digital zu uns einladen und sagen, hey, das ist ein Teil unseres Zuhauses. So leben wir und so sieht es bei uns innerlich aus. Und es wäre so schade, fände ich, wenn wir das erst zu einem Zeitpunkt machen dürften, wenn unser Zuhause nicht mehr bewohnt ist.
Also ich finde, und den Vergleich finde ich ganz schön, es ist so, als würde ich mit Freunden über unsere Situation zu Hause sprechen, was gerade gut und was nicht so gut läuft. Und das gibt es ja, machen wir, das mache ich mit anderen Freunden, das mache ich mit anderen Vätern, mit anderen Eltern. Und alles, was da erzählt wird, würde ich ja dann auch vor meiner Frau oder vor meinen Kindern so berichten. Also das ist
eigentlich ein ganz ausführliches Tagebuch.
Eigentlich ist es ein ganz ausführliches Tagebuch.
Und es wäre so schade, das nicht führen zu dürfen, während wir das erleben, sondern... erst eine Retrospektive, weil ich finde, das würde dem Ganzen so viel an Lebendigkeit nehmen. Und ja, wir haben uns für den Weg entschieden und man mag ihn verurteilen und man kann dagegen was haben, aber es ist zum Diskurs offen.
Und natürlich wird es irgendwann den Moment geben, wo unsere Kinder uns darauf ansprechen, hey, über was habt ihr da geredet? Und ich
hör doch mal selber nach, es gibt nur 700 Folgen.
Genau, unser Ziel ist es ja, so viele Folgen zu produzieren, bis sie das nachhören, dass sie es gar nicht mehr schaffen, weil der Berg so riesig ist.
Aber wie krass kannst du eigentlich deinen Papa kennenlernen, wenn du irgendwann mal diesen Podcast hörst. Wenn ich da oben in der Luft beim Kiteboarden gestorben wäre.
Ja, hättest du auf jeden Fall was hinterlassen, was also ein riesengroßes Machwerk hinterlassen, wo deine Tochter ganz genau weiß, wer du bist als Vater und Mensch.
Ja, sehr, 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 sehr viele Teile. Ich wüsste nicht, wie ich es ausführlicher hätte machen können. Ich hätte ihr gerne noch schönere Sachen von mir gezeigt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich auch ganz viele dunkle Seiten einfach von mir gezeigt hätte und dass sie eher einen dunklen Eindruck von mir gehabt hätte. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste gar nicht, was man für einen Eindruck von mir kriegt, wenn ich gestorben wäre an dem Tag in Südafrika. Und sie das dann irgendwann mit 9 oder 10, vielleicht auch mit 12 oder 14 oder 15 nachhört von Folge 1. Alle Podcasts. Beste Freundinnen, den Jakobsweg, beste Vaterfreunden. Was sie für einen Eindruck
von
mir
hätte. So bin ich eben.
So bin ich eben. Alle Podcasts, die ich entworfen habe und produziert habe, ja. Sind noch am Podcast. Ja. Nein, was sie dann für einen Eindruck hätte von mir als Mensch.
Ja, na wahrscheinlich hätte sie eine große Bandbreite von allem. Es gibt Momente, wo sie sagt, ey, so ein Arschloch. Und dann gibt es Momente, wo sie sagt, wow, was für ein toller Mensch. Dann gibt es Momente, wo sie wahrscheinlich mitweinen wird. Dann gibt es Momente, wo sie lachen wird. Und ich glaube, das ist am Ende auch, das könnte das Schöne sein, zumindest romantisiere ich das gerade, dass eben wir mit dem, was wir produziert haben oder was wir aufgenommen haben, bei unseren Kindern vielleicht auch genau das auslösen. Hey, mein Vater war in vielen Dingen nicht perfekt. Viele Dinge hat er richtig gut gemacht. Ich konnte mit ihm lachen, ich konnte mit ihm weinen. Und all das zeigt sich auch in dem Podcast.
Und er war immer für mich da.
Und er war immer für mich da.
Zumindest digital.
Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.